ARD Sounds.
Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hamburg heute. Unser Top-Thema heute ist die Krankenhaussituation in Bergedorf. Die verändert sich nämlich, und zwar, weil das Unfallkrankenhaus Boberg umzieht, nach Eppendorf. Heute wurden die Pläne für den Neubau und die Notfallversorgung im Rathaus vorgestellt und wir waren dabei. Außerdem geht es um einen mutmaßlichen Reichsbürger, der eine Gerichtsvollzieherin und Polizisten mit einer Waffe bedroht haben soll. Heute hat der Angeklagte vor dem Hamburger Landgericht zu der Tat ausgesagt. Und die Deutsche Umwelthilfe hat wie in jedem Jahr die Hitzeschutzmaßnahmen deutscher Großstädte untersucht. Hamburg hatte da im letzten Ranking gut abgeschnitten. Wie unsere Stadt jetzt dasteht, hört ihr hier. Ich bin Finn Kessler und das sind unsere Themen am Dienstag, den 9. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Von NDR 90,3.
Als erstes geht es heute um die Krankenhaussituation im Bezirk Bergedorf. Das Unfallkrankenhaus Boberg wird ja nicht am alten Standort komplett neu gebaut, wie ursprünglich geplant, sondern es zieht um, zumindest in Teilen, auf das Gelände des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Dort soll der Neubau entstehen. Das alles wurde bereits vor Monaten entschieden. Wir haben darüber berichtet und heute wurden im Hamburger Rathaus die entsprechenden Pläne bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Und verfolgt hat die mein Kollege Jörn Strehler-Pohl, der mir jetzt aus unserem Rathausstudio zugeschaltet ist. Moin Jörn.
Hallo.
Also, wir müssen diese ganze Entwicklung noch mal ein bisschen aufdröseln. Wieso kann die Klinik Boberg am alten Standort nicht einfach neu gebaut werden?
Also, dafür gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, der anschaulichste ist der, dass das Unfallkrankenhaus nicht irgendeine Klinik ist, nicht irgendein Feldwald- und Wiesenkrankenhaus, sondern sowieso schon eine hochspezialisierte Klinik für Schwerstverletzte, für Brandopfer aus ganz Norddeutschland. Da kommen nicht nur Leute aus Bergedorf hin oder aus Hamburg, sondern wirklich für ganz Norddeutschland ist das eine hochspezialisierte Klinik. Und die wird betrieben von den gesetzlichen Unfallkassen und von den Berufsgenossenschaften. Ist also eine gemeinnützige Einrichtung, wenn man das so sagen darf. Und diese Unfallklinik arbeitet sowieso schon eng mit dem UKE zusammen. Und deswegen kamen die auf die Idee, wir ziehen jetzt auch räumlich zusammen, jedenfalls was die Versorgung von Schwerstverletzten in Hamburg angeht.
Also es geht ganz konkret um die Versorgung von Schwerstverletzten. Wie sehen die Neubaupläne denn konkret aus?
Also ganz konkret sind die Neubaupläne noch nicht. Das war heute ein Letter of Intent, der vorgestellt worden ist. Also eine Absichtserklärung. Es gibt noch keine Zeitpläne, es gibt noch keine Neubaupläne. Das hat Bürgermeister Peter Tschentsch auch selber erklärt. Der war mit dabei bei der Landespressekonferenz heute im Rathaus, um zu zeigen, da ist wirklich ein wichtige Veränderungen geplant. Und er hat ausdrücklich dafür geworben. Jedenfalls geplant ist, dass die Schwerstverletzten langfristig in einem Neubau auf dem UKE-Gelände versorgt werden sollen. Ein Neubau mit 350 Betten. Und dieser Neubau soll direkt am Hauptgebäude des UKE entstehen. Und dann sollen halt die Spezialisten des UKE und der BG-Kliniken noch enger Hand in Hand sozusagen arbeiten. Da sprechen alle Beteiligten von sogenannten Synergieeffekten, die medizinisch und aber auch wirtschaftlich sinnvoll sein, sagt Bürgermeister Peter Tschentscher.
Das Unfallkrankenhaus Boberg war ja bislang die Klinik für Schwerverletzte, für Menschen mit schweren Brandverletzungen beispielsweise, das hast du eben schon erwähnt, für ganz Norddeutschland sehr wichtig, aber auch für den Bezirk Bergedorf. Wie wird die Notfallversorgung denn nun neu organisiert und was bleibt in Boberg erhalten?
Also in Boberg erhalten bleibt die gesamte Reha-Abteilung auch sehr, sehr groß. Etwa die Hälfte der aktuell 700 Betten, also 350 Betten, bleiben wohl in Boberg, so der Plan. Und die gesamte Reha bleibt dort und auch die Versorgung von Querschnittsgelähmten. Es ist geplant, dort Europas modernstes Zentrum für Querschnittsgelähmte zu bauen. Also auch dort soll ein Neubau entstehen. Das versprechen die BG-Kliniken. Das soll wirklich den neuesten Stand haben. Und dann soll aber auch noch ein medizinisches Versorgungszentrum entstehen, inklusive einer Notfallambulanz für die Menschen in Bergedorf. Und die Bethesda-Klinik in Bergedorf soll auch weiter gestärkt werden, weil Bergedorf versorgt schon auch viele Patienten aus dem Umland, aus Schleswig-Holstein. Und das ist auch einfach notwendig, dass auch die Bethesda-Klinik weiter ausgebaut wird. Ganz wichtig, ich habe es schon gesagt, konkrete Zeitpläne gibt es noch nicht. Aber eben diese Absichtserklärung mit voller Rückendeckung des Bürgermeisters, dem das wirklich heute extrem wichtig war zu sagen, dass das ein wichtiger Meilenstein ist für eine bessere Versorgung. Aber wie gesagt, es geht auch um Konzentrationsprozesse, auch aus wirtschaftlichen Gründen.
Und wir wollen natürlich Reaktionen und auch Stimmen aus dem Bezirk Bergedorf hören. Und die hat Jenny Witt gesammelt. Moin, Jenny.
Moin.
Was sagen denn Politik und Gesellschaft aus dem Bezirk zu den Plänen für das Krankenhaus Boberg?
Naja, also die meisten Menschen in Bergedorf müssen ja erstmal hören, was da geplant ist. Aber an der Klinik selbst, da haben natürlich viele schon eine Ahnung. Krankenpfleger Oliver Hinrichsen von der Verdi-Betriebsgruppe am Unfallkrankenhaus Boberg, der wünscht sich jetzt klare Infos und sagt, die Belegschaft erwartet,
dass mit uns gesprochen wird, dass alle Beteiligten, die Mitarbeiter, alle ausreichend informiert werden, um für ihre Zukunft entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Wir müssen wissen, wo in Zukunft unsere Arbeit ist, wie wir uns am besten mit unserem privaten Umfeld darauf einstellen können.
Und die Betriebsgruppe fordert maximale Transparenz über die Auswirkungen und eine Chance, das Ganze mitzugestalten. So, die Bezirkspolitik reagiert aber auch schon, teils mit ganz schön scharfer Kritik daran, was für Boberg geplant ist. Die Linken im Bezirk sprechen von einer deutlichen Schwächung der medizinischen Versorgung im Hamburger Osten. Dennis Jellig, der gesundheitspolitische Sprecher, sagt, das sei ein fatales Signal und ein gebrochenes Versprechen des Senats. In der CDU hält man sich dagegen ein bisschen zurück. Dennis Gladiator, der Bürgerschaftsabgeordnete für Bergedorf, spricht von gemischten Gefühlen. Einerseits gehe ein wesentlicher Teil eines renommierten Krankenhauses verloren. Und andererseits sieht er als positiv an, dass die Notfallversorgung erhalten bleibt und eine zusätzliche Unfallversorgung für Kinder geplant ist. Die AfD fragt, was diese Pläne für die bestehenden Strukturen in Bergedorf bedeuten. Ja, und die Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann von der SPD, die beschreibt die Verlagerung einiger Bereiche ans UKE als eine gute Nachricht für den Bezirk.
Notarzt, Rettungswache und Hubschrauber bleiben und damit bleiben eben nicht nur wichtige Versorgungsbereiche, sondern auch hochqualifizierte Arbeitsplätze in Bergedorf.
So, und jetzt kommt noch die Frage auf, reicht das denn alles zukünftig, wenn noch weitere 15.000 Menschen nach Oberbillwerda ziehen werden? Ja, auch dann sei die medizinische Versorgung gesichert, sagt die Bezirksamtsleiterin, weil das UKE sich dort auch an einem neuen Ärztezentrum beteiligen soll. Das sei alles Teil dieser Pläne.
Dass das UKE gleichzeitig nochmal gesagt hat, in Oberbillwerda engagieren wir uns mit einem Versorgungszentrum mit Haus-, Kinder- und Frauenärztlicher Versorgung. Das schließt dann eine Lücke in dieser ambulanten Versorgung.
Also große Pläne, ob die Menschen in Bergedorf dann wirklich langfristig besser versorgt sind, das wird sich noch zeigen.
Vielen Dank euch beiden. Und alles zu den Krankenhausplänen findet ihr natürlich auch jederzeit in der NDR Hamburg App oder auf ndr.de/hamburg. Wer morgen einen Haus- oder Facharzttermin in Hamburg hat, sollte lieber nochmal checken, ob der auch stattfindet. Denn morgen streiken viele Praxen in der Stadt. Konkret demonstrieren sie gegen die milliardenschweren Sparpläne der Bundesregierung. Gesundheitsministerin Nina Wagen will damit verhindern, dass die Krankenkassen noch weiter in die roten Zahlen rutschen. Die Organisatoren des Protests rechnen damit, dass sich morgen mehr als die Hälfte der Facharztpraxen an der Aktion beteiligen. Der Hausärzteverband geht von einer deutlich geringeren Beteiligung aus. Die Streikbereitschaft halte sich in Grenzen. Eine Gerichtsvollzieherin ist zusammen mit der Polizei auf dem Weg zu einer Zwangsräumung. An dem entsprechenden Haus angekommen, bekommt der eigentlich normale Termin für die Frau eine dramatische Wendung. Denn der 74-jährige Mann, bei dem geräumt werden soll, zieht eine Waffe und bedroht sie. Die Polizei schießt auf den Mann und verletzt ihn dabei. So soll es im Dezember vergangenen Jahres in Lurup passiert sein. Der Prozess gegen den 74-jährigen Mann, der läuft bereits. Heute hat er vor dem Hamburger Landgericht ausgesagt. Und unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner war dabei. Moin Elke.
Hi Finn.
Was hat der 74-Jährige denn heute ausgesagt und warum hat er die Gerichtsvollzieherin und die Polizisten bedroht?
Na, er sagt, dass er sie gar nicht bedroht habe, sondern dass er die Pistole eigentlich nur geholt und gezogen hat, um sich selber umzubringen. Also er ist ja angeklagt sogar wegen versuchten Mordes und da sagt er nein, er hatte immer nur vorgehabt, sich selber zu erschießen. Er sollte ja aus dem Haus rausgeräumt werden, da gab es halt schon so eine Zwangsvollstreckung, das Haus war schon verkauft worden. Er hatte das offenbar erfolgreich verdrängt die ganze Zeit, was ihn da blühen würde. Und an dem Tag, als er dann die Gerichtsvollzieherin und die Polizisten vor sich stehen sah, hat er erst realisiert, was jetzt überhaupt los ist. Er sei dann in Panik geraten, sei sehr wütend geworden, habe halt die Pistole geholt, um sich dann selber zu erschießen, sagt er. Er wurde dann auch gefragt, naja, aber wenn Sie sich selber umbringen wollten, warum haben Sie das denn dann nicht im Haus getan, sondern warum sind Sie denn dann rausgekommen mit der Pistole? Und dazu hat er gesagt, naja, er wollte allen zeigen, dass sie sein Leben zerstört hätten. Das ist seine Version.
Der Mann soll ja der Reichsbürgerszene angehören. Welche Rolle spielt das in dem Verfahren?
Und das spielt insofern eine Rolle, als er da bei dem Vorfall selber im Dezember entsprechende Äußerungen getan haben soll. Also die Reichsbürger, muss man dazu wissen, lehnen ja den Staat ab oder sagen, der ist gar nicht legitim, dieser deutsche Staat. Und er soll da halt so Sprüche gebracht haben, wie ihr seid doch gar nicht legitimiert, ihr dürft gar nicht auf mein Grundstück, und in diese Richtung soll es gegangen sein. Dazu hat er heute so implizit was gesagt. Also er hat sich jetzt nicht selber als Reichsbürger bezeichnet, er hat aber schon gesagt, dass er eine ablehnende Haltung dem Staat gegenüber habe. Er hat aber auch beteuert, dass das jetzt mit dem Vorwurf nichts zu tun hat. Also er habe jetzt nicht da auf Polizisten schießen wollen, was er ja ohnehin bestreitet, weil er die als Staatsgewalt ablehnt, so, sondern das hätte gar nichts damit zu tun. Er habe nur aus Verzweiflung gehandelt. Was er noch gesagt hat, ist, dass er dem nordischen Gott Odin anhängen würde. Und als er dann da die Pistole gezogen hat, sagt er, da habe er so eine Handbewegung gemacht, mit der er sich eigentlich nur der Sonne zuwenden und mehr oder weniger von der Welt verabschieden und Odin begrüßen wollte. Und das sei das, was die Polizisten dann wohl so interpretiert hätten, dass er auf sie feuern wollte.
Diese Waffe, die der Mann hatte, hat er die legal besessen?
Nein, er hat keine Waffengenehmigung. Das war auch eine sehr alte Waffe, die war auch schon sehr verrostet. Die, sagte er, hätte er mal bei irgendeiner Hausräumung mitgenommen. Er ist ja, wie gesagt, Handwerker, hat er wohl mal so ein Haus ausgeräumt. Und da sei ihm die Waffe, so hat er es wörtlich gesagt, in die Hände gefallen.
Die betroffene Gerichtsvollzieherin, die war heute auch im Zeugenstand. Was für einen Eindruck hat sie auf dich gemacht? Hat der Vorfall möglicherweise auch Spuren bei ihr hinterlassen?
Also ich fand, sie wirkte ganz schön tough und gefasst. Also ich finde, sie hat das so relativ sachlich alles so erzählen können. Ich habe mir dann so gedacht, naja, so als Gerichtsvollzieherin, also ich glaube, solche Erlebnisse hat man wahrscheinlich nicht so oft, aber ist man ja schon so eine Person, die oft als unerwünscht wahrgenommen wird. Und sie wird wahrscheinlich das schon kennen, dass man ihr irgendwie ablehnend gegenübertritt. Und sie sagte auch, dass sie diesen Angeklagten auch schon kannte von einer vorherigen Begegnung. Da musste sie mal bei ihm irgendeinen Zähler auswechseln lassen, weil er Rechnungen nicht bezahlt hatte. Deswegen dann ja auch später die Zwangsvollstreckung. Und da war er auch schon sehr abweisend und sehr ablehnend gewesen. Deswegen war sie an diesem Tag der Hausräumung ja auch extra mit Polizei gekommen, ne? Weil sie schon dachte, da könnte jetzt eine unangenehme Situation entstehen. Sie hat aber auch gesagt, mit sowas haben wir absolut nicht gerechnet. Aber die war irgendwie gefasst. Also ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass sie sich da persönlich bedroht gefühlt hat.
Danke, Elke.
Sehr gerne.
Zugegeben, besonders sommerlich ist es gerade nicht bei uns in der Stadt. Aber auf lange Sicht wird es wärmer, auch hier bei uns in Hamburg. Deshalb ist Hitzeschutz besonders in Großstädten ein wichtiges Thema. Und dazu hat die Deutsche Umwelthilfe heute ihr jährliches Ranking veröffentlicht. 195 Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern wurden untersucht. Anja Gegulat ist unsere Expertin für den Bereich. Moin Anja.
Moin.
Worum geht's bei diesem Ranking denn genau?
Ja, die Deutsche Umwelthilfe schaut nach drei Kriterien, die sich zum Teil wirklich etwas kompliziert anhören. Da ist der Versiegelungstrend, also wurde in den letzten 7 Jahren mehr ver- oder entsiegelt, das versteht man ja noch leicht. Dann kommt aber der Beschirmungsgrad, also wie viel Bodenfläche ist mit Bäumen so bedeckt, dass der Boden abgeschirmt ist, also Schatten spenden kann. Das ist ja wichtig für den Hitzeschutz, denn dort, wo Schatten ist in der Stadt, kann es leicht mal im Sommer 12 Grad kühler sein als direkt daneben ohne Schatten. Und dann als drittes noch der Hitzebetroffenheitsindex. Für den werden Bevölkerungsdichte, Oberflächentemperatur, Versiegelung und Grünvolumen zusammengerechnet und bewertet. Je nach Ergebnis wurden dann rote, gelbe und grüne Karten vergeben. Im vorigen Jahr hatten noch 28 Städte im Gesamtergebnis ein Grün, in diesem Jahr nur noch 2, nämlich Wuppertal und Kiel.
Jetzt gibt es dieses Ranking. Wie schneidet Hamburg denn da ab?
Ja, besser und schlechter als im vorigen Jahr. Besser, weil man im Gesamtranking von Platz 18 auf 6 hochgeklettert ist. Aber insgesamt ist die Situation schlechter geworden. Statt grüner Karte gab es für Hamburg nur noch gelb, weil aber so gut wie in allen Städten die Lage zum Teil, wie die Umwelthilfe sagt, dramatisch schlechter geworden ist, ist dann eben doch ein Platz unter den Top 10 herausgekommen. Du weißt, Einäugige unter Blinden und so weiter. Also das kennt man ja übrigens. Auch unsere Nachbarn in Elmshorn konnten sich unter den ersten 10 Städten platzieren. Norderstedt hat es immerhin unter die ersten 20 geschafft. Im Einzelnen gab es beim Beschirmungsgrad für Hamburg ein Grün mit knapp 30%. Aber beim Versiegelungstrend gab es diesmal ein Gelb. Obwohl mit einem Plus an Versiegelung von nur 0,07% ist Hamburg noch die beste unter den 195 Städten. Und auch beim Hitzebetroffenheitsindex gab es nur ein Gelb.
Jetzt liegen diese Zahlen auf dem Tisch. Was sagt die Deutsche Umwelthilfe dazu?
ganz deutlich, dass wir sehr, sehr schlecht vor extremer Hitze geschützt sind. Hitze zählt längst schon zu den größten klimabedingten Gesundheitsrisiken in Deutschland, sagt Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe.
Und deswegen sagen wir auch ganz klar, Stadtgrün ist Gesundheitsinfrastruktur, Bäume sind Gesundheitsinfrastruktur und Schatten ist Gesundheitsinfrastruktur. Niemand würde auf die Idee kommen, Krankenhäuser, Trinkwasserleitungen oder Rettungswege als freiwillige Leistung, als Luxus zu betrachten. Und warum behandeln wir dann die Infrastruktur als verzichtbar, die Menschen vor lebensgefährlicher Hitze schützen kann?
Merz forderte auch von der Bundespolitik die Umsetzung einer 3-30-300er-Regel. Jeder solle von zu Hause aus mindestens 3 Bäume sehen können, das Umfeld eine 30-prozentige Baumbeschirmung haben und die nächste Grünfläche maximal 300 Meter weit entfernt sein.
Das sagt die Deutsche Umwelthilfe. Kommen diese Appelle oder Ratschläge denn auch beispielsweise beim Senat an?
Ja, das muss man abwarten. Also bei manchen Dingen versucht man ja schon einiges, ist auf einem guten Weg. Ich sag mal das Stichwort Abpflastern, den Wettbewerb, den die Umweltbehörde ins Leben gerufen hat. Aber ich schätze, bei der Finanzierung von Stadtgrün als Gesundheitsinfrastruktur, da ist sicherlich noch viel, viel Luft nach oben. Das wird nicht ganz oben auf der Liste für den nächsten Haushalt stehen.
Wir beobachten das weiter. Vielen Dank, Anja.
Gerne.
Das war's für heute. Mehr Informationen zu den Themen der heutigen Ausgabe findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge gibt es morgen ab 17 Uhr bei ARD Sounds. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.